Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und zu einer Diskussion, auf die ich mich mit Blick in diese Runde sehr freue. Inhaltlich natürlich vor allen Dingen, aber auch, weil die Boomerhaftigkeit der deutschen Demografie zumindest in diesem Studio heute keine Chance hat. Und dazu passt, was Franziska Brandmann, Politikwissenschaftlerin, Unternehmerin, Chefin der jungen Liberalen, vor wenigen Tagen von einer Bühne ins Publikum gerufen hat. Wisst ihr eigentlich, wie viel Glaubwürdigkeit die Union in Fragen einer ehrlichen Rentenpolitik für mich hat? Antwort: null. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Dieser Mann hat ganz offenbar eine Art Völlegefühl, wenn er an Deutschland denkt. Johannes Winkel, Volljurist, Chef der Jungen Union, der sagt, ich würde grundsätzlich in allen Ministerien die Hälfte aller Leute entlassen. Mindestens. Herzlich willkommen. Dann ein Mann bei uns, der, glaube ich, gerade nach dem ersten juristischen Staatsexamen als Doktorand an der Goethe-Universität in Frankfurt arbeitet. Außerdem an seiner Doktorarbeit in Wirtschaftswissenschaften. Vor allem aber ist er JUSO-Vorsitzender mit offensichtlichem Blick auf die soziale Frage. Denn er sagt, Achtung, ich will keine Milliardäre mehr in Deutschland. Es gibt ein gewisses Ausmaß an Reichtum, das der Gesellschaft schadet. Herzlich willkommen, Philipp Thürmer. Freue mich sehr.
Hallo.
Ja, und dann sind da noch die Grünen. Sie war die Sprecherin der Grünen Jugend bis vor kurzem, schmiss dann zusammen mit anderen mit einem ziemlich lauten Knall hin, auch deshalb, weil sie offenbar nicht mehr einverstanden ist, zum Beispiel mit der Migrationspolitik der Grünen, mit Abschiebungen, mit Grenzkontrollen. Sie sagt, interessanter Satz, schlimm, wenn Linkssein in der eigenen Partei plötzlich zu einer Art Jugendsünde wird. Die Grünen werden immer mehr zu einer ominösen Partei der Mitte. Was das ist, wird sie uns erklären. Herzlich willkommen, Svenja Appuhn. Freue mich sehr. Ja, und dieser Mann ist ihr Nachfolger, der neue Sprecher der Grünen Jugend, hat, glaube ich, Fridays for Future mitbegründet, studiert Jura und Umweltwissenschaften und sagt, es würde niemanden überraschen, wenn Svenja früher oder später zur Linkspartei gehen würde. Aber politische Utopien erreicht man nicht durch Kapitulation. Es rumort also offensichtlich bei den Grünen. Herzlich willkommen, Jakob Lasl. Freue mich sehr.
Moin, moin.
Ja, schönen guten Abend in diese Runde. Vielleicht die erste Frage an Franziska Brandmann, Jahrgang 94, ne? Lauter junge Menschen hier. Wie gut versteht sie eigentlich, verstehen Sie eigentlich noch die Chefs hier, das eigene Mutterschiff? Verstehen Sie, was die gerade tun?
Also erstmal bin ich ja auch Teil des Mutterschiffs. Ich bin ja Teil des Bundesvorstands der FDP. Und ich glaube, dass die Lage für die FDP gerade nicht einfach ist in der Ampel, in der Bundesregierung. Das muss man ganz klar sagen. Ich erinnere mich noch daran, dass wir vor einigen Monaten einen Bundesparteitag hatten. Da haben wir gesagt, Deutschland braucht eine Wirtschaftswende, unbedingt. Haben ein 12-Punkte-Papier vorgestellt. Da wurden wir beschimpft, sowohl von SPD und Grünen, den Koalitionspartnern, als auch von vielen Medienvertretern. Die haben gesagt, es geht gar nicht, was da gefordert wird. 12 Punkte für die Wirtschaft. Ja. Und jetzt tatsächlich haben wir das zweite Jahr in Folge in Rezession. Und ich glaube, keiner hinterfragt noch, dass wir eine Wirtschaftswende brauchen. Inzwischen ja auch SPD und Grüne nicht mehr. Zumindest die Mutterparteien. Also es ist schwierig, die Situation. Ja. Und oft verstehe ich auch manches nicht, aber dass wir eine Wirtschaftswende brauchen in Deutschland, ich glaube, das ist sehr deutlich geworden in den letzten Monaten. Und ich glaube, das sehen gerade auch viele Bürgerinnen und Bürger in ihrem eigenen Alltag.
Okay, aber was mich interessieren würde heute, jetzt, das war jetzt sozusagen das offizielle Statement, da klingt sie wie eine ganz erwachsene Liberale.
Bin ich auch mit 30, Herr Lanz.
Ja, aber was mich interessieren würde, ist die Frage, habt ihr das Gefühl, so offen in die Runde gefragt, dass Politik heute, so wie Politik auftritt, wie sie spricht, für wen sie Politik macht und auch vor dem Hintergrund, dass beispielsweise, ich glaube, der Durchschnittswähler der SPD mittlerweile 60 oder 61 Jahre alt ist.
Wobei gerade zuletzt haben wir wieder mehr junge Wählerinnen gehabt.
Was heißt jung?
Also da gab es unterschiedliche Bemessungsmethoden. Aber
was ist der Schnitt?
So zwischen der Schnitt ist hoch, aber...
Wie hoch?
Ich glaube, der Schnitt ist um die 60.
Gut. Wie hoch ist der Schnitt in der Union?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Auch um die 60, glaube ich, ne? 60, 61. Habt ihr das Gefühl, dass Politik noch junge Menschen erreicht, dass Politik eure Sprache spricht? Ganz offen gefragt.
Ich glaube, es geht darum, dass Politik wieder einen Fokus legen muss auf Themen, die junge Menschen bewegen. Und ich glaube, das ist gerade zum Beispiel das Thema Aufstiegsversprechen, das in Deutschland nicht ausreichend erfüllt wird. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist es dringend notwendig, dass da tatsächlich mehr passiert. Aber ich glaube, da kann keine Partei sich ausnehmen. Ich glaube, das ist insgesamt ein Problem, das wir gerade in Deutschland haben.
Okay, Svenja?
Ich glaube, dass es total so ist, dass ganz viele junge Menschen das Gefühl haben, dass sie in der Politik gerade überhaupt nicht mehr richtig gesehen werden. Ja?
Nicht vorkommen.
Nicht vorkommen, genau. Mhm. Also gucken wir uns zum Beispiel das Thema Mieten an. Also ich habe jetzt Freundinnen und Freunde, die überlegen, ob sie sich ein WG-Zimmer teilen sollen, weil sie es alleine kaum noch leisten können. Im BAföG-Satz sind, glaube ich, 360 Euro vorgesehen für die Miete. Ja, davon kann man sich in vielen Großstädten nicht mehr eine Besenkammer leisten. Und dass sich da viele, ehrlich gesagt, nicht nur in dieser Frage, sondern in vielen anderen Fragen nicht gesehen fühlen, das verstehe ich schon.
Jakob?
Also gerade, also Sie hatten ja auch nach der Sprache gefragt.
Genau.
Und ich habe da gerade kurz drüber nachgedacht. Und ich glaube, gerade so ein gewisses Level an Bullshit ist eigentlich immer dabei, wenn Politiker in Interviews geben. Und ich habe das
ein
auch so in den letzten Wochen...
Ein gewisses Level an Bullshit, das werde ich mir merken.
Gut. Ja, und ich habe das in den letzten Wochen auch selber gemerkt. Ich habe davor viel vor allem für Fridays for Future gesprochen oder auch als Kandidat für die Grünen sehr viel über Klimathemen gesprochen. Da habe ich mir selber sehr viel Gedanken zu gemacht. Aber wenn man plötzlich in einer Position ist, wo man sehr schnell, sehr schlagkräftig ist, zu verschiedenen Themen Stellung nehmen muss, da gerät man, also da kann
selber
man ja,
unter Bullshit-Verdacht. Plötzlich.
Genau, und da kann man ja auch als Politikerin oder Politiker gar nicht Experte oder Expertin sein in jedem einzelnen Fachbereich,
okay,
sondern man rutscht schnell in so eine Phrasenhaftigkeit rein. Und das merke ich aber auch ehrlich gesagt bei jungen Leuten in der Politik. Und das halte ich schon für ein Problem, wenn es darum geht, reale Probleme von Menschen anzusprechen.
Johannes?
Ich finde, mir ist ehrlicherweise nicht so wichtig, wie Politik kommuniziert, sondern vor allem, was für Inhalte man macht.
Das ist jetzt auch wieder so eine Phrase. Das ist das, was er meint.
Ist überhaupt keine Phrase. Also viele Politiker geben ja vor, in ihrer Kommunikation jung zu sein, machen aber Politik nur für die ältere Generation. Und darum geht es ja eigentlich, dass keine
ja,
Politik mehr für die junge...
Es geht doch auch um die Frage, wie aufrichtig ist man, wie ehrlich ist man, wie wenig kalkuliert ist man, wie strategisch kommuniziert man.
Da muss ich ihm ein bisschen recht geben. Also ich habe das Gefühl, der Diskurs geht in letzter Zeit manchmal irgendwie so in die Richtung, ja, die sollen jetzt alle mal auf TikTok gehen und jetzt sollen die einfach mal die für junge Leute gerade mäßige Politik, sollen sie jetzt mal vielleicht auf TikTok ein bisschen besser vertanzen.
Ein bisschen cool verkaufen.
Und dass das jetzt nicht die Antwort ist, auf die junge Leute gerade warten, also das liegt ja auf der Hand.
Ja, so. Also ich bin aber auch skeptisch, wenn irgendwie junge Leute so als homogener Block dargestellt werden. Das muss man einfach mal feststellen.
Darum geht's nicht.
Naja,
geht nicht
aber doch,
darum, dass alle das gleiche
Zeug
reden.
Doch, weil ich glaube, wir machen uns viel Gedanken über die Art der Ansprache. Und das ist auch richtig. Mhm. Und natürlich so Dinge wie, dass man sich Politikerinnen und Politiker wünscht, die ehrlich kommunizieren. Ich glaube, das gilt ehrlicherweise für alle Altersklassen. Aber die Lebensrealität von jungen Menschen ist sehr unterschiedlich. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich im jungen Alter schon ein paar Millionen geerbt habe oder eben nicht. Und ich glaube, der wichtige Punkt...
Wir sind noch nicht beim Klassenkampf.
Aber der wichtige Punkt ist, schafft man es, die inhaltlichen Botschaften zu formulieren, die junge Menschen wirklich bewegen. Und wenn man das hinbekommt, dann, glaube ich, verbreitet sich die Message auch unproblematisch. Aber die Frage ist, waren wir immer gut darin, wirklich über die Interessen junger Menschen in ihrer heterogenen Zusammensetzung zu reden? Und ich glaube, da ist großer Nachholbedarf.
Wenn ich ganz kurz eine Sache anschließen darf. Ich glaube, wir leben so ein bisschen in anderen Zeiten als vor ein paar Jahren noch. Vor ein paar Jahren, da wirkte es irgendwie so, es gab Frieden in Europa, es gab ein funktionierendes Aufstiegsversprechen, es gab das Gefühl von Wohlstand und Wirtschaftswachstum, das irgendwie so eine Art Automatismus ist. Mhm. Und jetzt gerade haben wir eine junge Generation, die merkt, das ist alles kein Automatismus, das muss alles immer wieder erarbeitet und quasi neu geschaffen werden. Und ich glaube, das birgt viel Unsicherheit bei vielen Menschen. Ich habe vor kurzem die Shell-Jugendstudie gesehen, da haben über 70% von jungen Menschen gesagt, sie haben Angst vor Krieg in Europa. Sie machen sich da wahnsinnige Sorgen drüber, das ist die Sorge Nummer eins für sie. Und ich glaube, es geht in der Frage von, wie kommuniziert Politik in eine junge Generation, die auch verunsichert ist in dieser Zeit. Da geht es nicht um, wie tanze ich auf TikTok oder so, sondern es geht um, kommuniziere ich die Inhalte, die jetzt entscheidend sind, authentisch. Und ich glaube, da müssen wir mehr drüber sprechen. Und ich glaube, da fühlen sich viele junge Menschen zu Recht nicht abgeholt.
Ich finde, es wäre ein bisschen besser, wenn Politik weniger oder in Parteizentralen weniger über Kommunikationsstrategien nachgedacht wird, sondern mehr über die politischen Inhalte.
So, okay. Und jetzt kommt Christian Dürr. Wollen wir kurz reinschauen?
Ja.
Kommunikationsstrategie ist das Stichwort. So löst die FDP dieses inhaltliche Dilemma. Bitte schön.
Willkommen im Bundestag, wo der Real Tea stattfindet. Hier machen wir die Politik und das nicht auf Low-Key, sondern Full Power. Hier wird delivered. Da sitzen alle Abgeordneten, quasi die Squad Goals der Politik. Hier ist euer Boy, OG Christian Lindner. No cap. Pop-Off King. Seine Reden? Purer Slay.
Könnt ihr mir das einmal erklären?
Also das Lustige an dem Video ist,
sagt Johannes Wicke.
Er geht ja so alle Jugendwörter einmal durch, aber so eines vergisst er und das beschreibt das ganze Video ganz gut. Das heißt cringe. Also das, wenn man so ein bisschen
unangenehm.
Wenn man so ein bisschen körperliches Unwohlsein hat, weil einem was so unangenehm ist.
Das, was Johannes gerade hatte, ja.
ja, genau. Ja, ich finde ehrlich gesagt, das Interessanteste ja daran, dass er so sagt, hier wird delivered, also hier wird geliefert im Bundestag. Und
aber was passiert denn da handwerklich? Also Chefs machen Videos sozusagen mit Texten, die Gen Z-Vertreter geschrieben haben, oder wie geht das?
Naja, also meine erste Assoziation war nicht cringe, sondern Clickbait. Also der
What?
Clickbait, ja. Also der Versuch, durch Absurdität und Schwachsinn Klicks zu generieren. Und
also einfach verzweifelt Aufmerksamkeit.
Ja, verzweifelte Aufmerksamkeit, das trifft vielleicht ganz gut.
Ja.
Und ich würde sagen, so leicht lassen wir uns nicht verarschen. Also so, dass es am Ende eine Frage, welche Politik Christian Dürr da macht. Und das kriegen junge Leute schon auch mit. Und das kriegen junge Leute vielleicht auch teilweise über TikTok mit, aber bestimmt nicht durch solche Videos, sondern dadurch, dass wir sehen, dass die FDP gerade komplett Interessen unserer Generation blockiert, durch ein Festhalten an der Schuldenbremse, durch eine verschleppte Klimapolitik und durch eine weitere soziale Spaltung in diesem Land. Und das ist...
Also
ihr nehmt ihm das nicht ab. Nein, also
ich,
so
wer nimmt einem so etwas ab? Ich finde das Video auf eine Weise, ich habe es irgendwie gesehen und ich muss dann nochmal gucken. Ich fand es auch ein bisschen iconic, weil es halt so drüber ist.
Iconic?
Ja, iconic. Also
ja, ganz I agree. Schon,
ja,
ja.
Zack, ja. So, aber es stimmt natürlich total. Er sagt, hier wird delivered, aber was wird denn geliefert? Ja, also keine Ahnung, die Bahn ist im Moment so sehr verspätet wie seit langem nicht mehr. Die Mieten explodieren, die Lebensmittelpreise sind hoch. Also es gibt viele Gründe zu sagen, so sehr wird nicht delivered. Viele Menschen gucken super hoffnungslos in die Zukunft. Ich denke ja, besser lustige Videos machen und noch bessere Politik, beides geht doch auch.
Genau, das ist ja selbstironisch gemeint und ich finde, er liefert das ja auch gut ab. Aber trotzdem hat Johannes Winkel da so ein Störgefühl?
Ja, es tut einfach weh, sich das anzuschauen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie besonders selbstironisch sein sollte. Es ist einfach nur peinlich, aber passt halt ein bisschen zur Performance der Ampel insgesamt. Insofern wundert es mich auch wiederum nicht.
Super, jetzt kannst du noch mal einen linken Take machen, dann haben wir alles abgeholt.
Hatte ich gar nicht vor.
Ich würde einmal ganz kurz reingehen. Ich will Christian Dürr gar nicht verteidigen. Ich finde das Video auch peinlich. Ich finde es mega peinlich.
Haben Sie gerade gesagt, Sie wählen ihn gar nicht?
Ich habe gesagt, ich finde das Video auch peinlich. Ich rede ein bisschen zügig.
Ja, nee, aber vorher war da noch was.
Nee.
Doch.
Ich finde das Video auch peinlich.
Ja.
Aber ich glaube, es geht ja da um Reichweiten generieren. Gerade ist es tatsächlich so, da kannst du drüber lachen, aber die Grüne Jugend hat halt deutlich weniger Reichweite als die FDP-Bundestagsfraktion zum Beispiel. Die jungen Liberalen sind noch nicht mehr auf TikTok aktuell, weil wir sagen, wir wollen das eben authentisch machen, wir haben noch keinen richtigen Umgang damit gefunden, will ich ganz ehrlich sagen. Also wir können uns jetzt hier in der Runde hinsetzen und sagen, oh, das ist so peinlich, oh, fürchterlich, dass jemand da versucht, Reichweite aufzubauen auf TikTok. Ja. Wie gesagt, ich finde das Video auch nicht gelungen, nur ich finde, das ist ein bisschen billig und dass wir uns einfach hinsetzen und sagen, oh, wir wissen eigentlich, wie es total gut funktioniert auf TikTok. Ich muss ganz ehrlich sagen, TikTok ist zum Beispiel eine Plattform, bei der sehr viele Inhalte zensiert werden, wenn zum Beispiel um russische Umerziehungslager, wenn es zum Beispiel um Umerziehungslager in China geht. Es ist sehr schwierig, da mit demokratischen Inhalten eine Reichweite aufzubauen. Und es ist jetzt aus meiner Sicht ein bisschen billig, dass wir uns jetzt als demokratische Jugendorganisation hinsetzen und sagen, guck mal, die Mutterparteien, die im Gegensatz zu uns allen sehr, sehr viel gerade auf TikTok auch versuchen, wie die peinlich die junge Generation ansprechen und dabei versagen. Aber ehrlich gesagt, wir als Demokraten insgesamt ziehen uns da gerade keinen goldenen Schuh an. Und deshalb glaube ich, auch die Art und Weise, wie wir die Debatte gerade führen, ist auch irgendwie ein bisschen peinlich.
Also, cringe, wie wir heute sagen.
Ich möchte einfach mal Danke sagen, Christian Dürr, denn ich mache auch viel Quatsch auf Social Media, auf TikTok oder Instagram.
Und damit ist jetzt
damit ist jetzt erstmal das Level der Peinlichkeit gesenkt und das gibt uns allen viel Freiraum.
Das ist auch ein Gurkensalat, glaube ich. Ne?
Ich habe einen Gurkensalat gemacht, ich habe alles Mögliche.
Wollen wir uns das mal kurz anschauen?
Das Gurkensalat-Ding?
Ich glaube, wir haben es zufällig.
Bitte.
Es mag jetzt sozusagen geplant aussehen, aber ich glaube, es ist Zufall. Wir schauen mal kurz rein.
Sometimes you just have to eat an entire cucumber.
Und manchmal muss man am Sonntag einfach früh aufstehen, um in Sachsen und Thüringen wählen zu gehen und zu verhindern, dass Faschos an die Macht kommen.
Und deswegen am Sonntag SPD.
Ja, mein Gott.
Wie findet das Johannes Winkel? Ich frag mal die Konkurrenz.
Ja, das ist jetzt gemein. Jetzt spielen Sie ein Video von mir ein und dann darf ich darauf nicht mal reagieren.
Sie dürfen gleich.
Na gut, Herr Lanz,
ich
mach das.
Ich verteidige dich sehr gerne. Es ist einfach ein nicht ernst gemeintes Video, ist doch völlig okay.
Also Aber funktioniert das? Das ist ja das, was mich interessiert.
Weiß ich nicht. Ich glaube,
wie viele Klicks hat sowas?
Ich glaube, wer das sehr gut macht, ich glaube, wer das auf TikTok ehrlicherweise sehr, sehr professionell, sozusagen in einem fachlichen Sinne macht, ist die AfD, logischerweise.
Warum logischerweise?
Die da einfach hohe Reichweiten hat, weil radikale Inhalte, glaube ich, einen höheren Push beim Algorithmus haben. Das ist, glaube ich, schon so. Und ich glaube,
Ist es einfacher oder ist es radikaler? Was ist das?
Ja, beide. Also das Radikale ist einfacher. Mit radikalen, kurzen Botschaften, vereinfachten Botschaften bekommst du eine höhere Reichweite.
Aber die Komplexität von Gurkensalat sehe ich jetzt auch nicht so richtig.
Entschuldigung. Es ist einfach.
Funktioniert das?
Also ich muss sagen, wir haben als Jusos, als Verband jetzt in den letzten Monaten, das war auch ein Projekt, was ich mit meiner Wahl damals verbunden habe, sehr stark auf so Reels und TikToks umgestellt. Und wir sehen, dass das den Reichweiten sehr gut tut. So. Dann ist immer die Frage, bekommt man es? Und ich meine, ich bin User-Vorsitzender, also ich muss mich auch nicht so ernst nehmen wie vielleicht ein FDP-Fraktionsvorsitzender. Also das tue ich zumindest nicht. Und das Spannende ist immer, kriegt man es immer mit Inhalten verbunden?
Die Logik verstehe ich jetzt gerade nicht. Was soll das heißen?
Also ich meine,
als User-Vorsitzender
finde ich, hat man mehr Freiheiten, als wenn man dem wichtigsten Organ
zur Demokratie Von Ihnen führt eine direkte Verbindung ins Bundeskanzleramt, ne? Ist Ihnen schon klar?
Ja, das ist aber richtig, aber wir arbeiten mit getrennten
zum
Rollen.
Thema
Staatstragend. Wir arbeiten mit getrennten Rollen. Ich sag's Ihnen ehrlich, das Video hätte ich jetzt nicht unbedingt von Olaf Scholz sehen wollen. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich sogar alle einig.
Ja,
das wäre nicht
Tasche.
So gut gewesen, aber ja. Ich finde, ich kann es machen. Und die Frage ist, ich kann sagen, sowas hilft bei den Reichweiten. Ich habe mal zur Cannabis-Legalisierung einen Fake-Joint vor eurer Parteizentrale geraucht.
Wie so ein Fake-Joint?
Ja, weil wir mussten es ja vor der Legalisierung aufnehmen. Aber
nicht mal dazu hast du den Mut verloren, weil das ist ja wirklich traurig.
Das war doch vor der Legalisierung.
Ich hätte da wirklich erwartet, dass es ein richtig... Ich habe das Video gesehen.
Wir können ja jetzt zusammen
ich fand das Video lustig. Wir können uns gerne auf ein Bier verabreden. Ich fand das Video gut, aber ich hätte dir ehrlicherweise zugetraut, dass du den Mut hast, einen echten Joint zu rauchen.
Das enttäuscht mich jetzt wirklich,
dass du dir einen Fake-Joint reingezogen hast.
Aber das Ding ist, wenn man es hinbekommt, Inhalte zu verbinden mit irgendeinem lustigen Video, dann gibt es halt Reichweite.
Funktioniert das.
Und ich finde, ehrlicherweise, das ist halt jetzt so die Sprache der Politik. Früher musste man vor allen Dingen Reden halten können. Mhm. Und ich finde, heute muss man auch von Politikerinnen und Politikern erwarten können, dass sie einigermaßen auf Social Media performen.
Mhm. Von Svenja gibt es da auch ein schönes Beispiel?
Was ich auf TikTok mache,
Wollen wir es erst angucken, dann reden wir drüber.
Oh Gott, ja? Haben Sie was?
What? Ja klar, selbstverständlich.
Oh Gott.
Ich hoffe, er hat doch nichts von mir.
Also die Geschichte ist fast genauso unkriminell, was du gerade erzählt hast. Das war nämlich ein alkoholfreier Sekt, der bei uns da noch im Büro rumstand. Ja? Und den habe ich dann quasi zum Champagner umgebastelt. Also Aber das ist wirklich echt uncool.
Ist das jetzt wichtig, dass der ohne Alkohol war?
Achso, nee, nur weil gerade hier, da wurde ein falscher Joint geraucht vor der Parteizentrale.
Das ist interessant, wie politisch korrekt ihr da alle unterwegs seid. Ihr raucht Joints ohne Wirkstoff, sie trinken Champagner ohne Wirkstoff.
Ich glaube, eine Sache, die ich wirklich noch spannend finde zum Thema TikTok und AfD, also ich kann tatsächlich empfehlen, sich diese Videos einfach mal anzugucken,
nee, damit man sieht, wie die arbeiten. Lass uns aber bei dem Video bleiben. Worum ging es da? Text the Rich.
Genau, da ging es um eine Studie, die gezeigt hat, dass Reiche immer reicher werden. Und deswegen sozusagen das Lied Money, Money, Money. Und quasi sozusagen, das war, bei den Reichen knallen die Korken.
Genau.
Während extrem viele Menschen gerade nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, immer noch Millionen Menschen weltweit hungern.
Ja, und wie ist das angekommen? Wie kickt sowas?
Boah, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube gar nicht mal so gut. Das war noch in meinen Anfängen. Ich habe es dann auch relativ schnell gelassen, weil ich nicht so einen guten Zugang dazu hatte.
Zu TikTok?
Ja.
Weil?
Also die ehrliche Antwort ist, Also ich bin von allen Social-Media-Plattformen selber mal irgendwann süchtig geworden. TikTok irgendwie bei mir nicht so. Vielleicht, ich glaube, ich müsste es einfach noch mehr selber angucken, um da noch ein bisschen cooler zu sein.
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe keinen TikTok-Account. Und zwar warum? Weil ich schließe nicht aus, dass ich mal einen machen werde. Aber ich glaube, dass wir in der Politik viel zu wenig darüber sprechen, dass der chinesische Staat konkret Zugriff hat auf alle Daten, die TikTok bekommt. Also TikTok gehört einem Unternehmen, in dem die Kommunistische Partei ganz direkt Einfluss hat. TikTok hat in der Vergangenheit in den USA amerikanische Journalisten ausspioniert, deren Standortdaten ausspioniert. Das chinesische Innenministerium hat Zugriff auf all diese Daten. Und ich glaube, dass jetzt alle Politiker versuchen, dem hinterherzuhecheln und so schnell wie möglich so viel Reichweite wie möglich aufzubauen, obwohl sie wissen, dass der Algorithmus sehr stark politisch gesteuert wird. Und wenn sie als erstes Video auf TikTok ein Video über die Straflager der Uiguren in China machen würden, wo China Minderheiten foltert und einsperrt und inhaftiert, dass sie dann gar keine Reichweite bekommen würden. Ich glaube, da reden wir zu wenig drüber in Deutschland. Und ich finde, ich persönlich bin deshalb der Meinung, dass wir das eigentlich machen sollten, wie das auch in den USA gerade versucht wird, zu sagen, entweder wird die Kommunistische Partei ausgesperrt aus dem Zugang oder wir müssen TikTok tatsächlich verbieten, weil so wie es aktuell läuft, dass da Daten gesammelt werden, unfassbar viele und darüber einfach nicht gesprochen wird. Und wir TikTok die Möglichkeit geben, sehr viel Zugriff zu bekommen.
Deswegen reden wir gerade auch mal über Kommunikation. Hat Johannes Winkler einen TikTok-Account?
Ich habe genau aus dem gleichen Grund keinen wie Franziska, weil ich nicht will, dass die Chinesen mein Handy auslesen. Und deswegen habe ich persönlich keinen. Und finde es auch ein Thema, über das in Deutschland super wenig gesprochen wird, ehrlich gesagt. Also du hast es angesprochen, in den USA gab es eine Riesendebatte, auch im Kongress, eine konkrete Anhörung vom TikTok-CEO oder von der Firma, die dahinter steht. Und die Chinesen sind einfach wahnsinnig smart, sich darin in unsere Gesellschaften hineinzubegeben, wenn ich es mal so sagen darf. Die Russen übrigens auch. Da reden wir einfach viel zu wenig drüber. Und deswegen ist das einfach schon ein Riesenproblem. Und deswegen wundert es mich natürlich auch nicht, dass die AfD da natürlich ganz gut im Algorithmus besetzt wird.
Das ist politisch gewollt. Wer spaltet, der bekommt sehr viel Reichweite auf TikTok.
Also ich muss an der Stelle zustimmen. Wir müssen TikTok, nicht nur TikTok, insgesamt Social Media wirksam regulieren. Das ist total wichtig, um unsere demokratische Debatte zu schützen. Und wenn sie sich nicht regulieren lassen, dann muss man sie auch verbieten. Aber jetzt kommt das meiner Ansicht nach große Aber. Wenn nun mal ein Großteil der Generation, die wir ansprechen müssen, um sie auch von der Demokratie zu begeistern, und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auf TikTok bin und warum wir als Users auch auf TikTok sind. Wenn da nun mal ein Großteil unserer Generation ist und die werden infiltriert mit faschistischer Propaganda von der AfD, dann muss man, und deswegen sind wir da, deshalb bin ich da, auch wenn ich die persönliche Entscheidung respektiere, wenn man das anders sieht, aber ich treffe sie für mich so, dann muss man den Kampf dort gegen diese faschistische Propaganda aufnehmen und versuchen, in meinem Fall jetzt Jugendliche auch mit unseren politischen Überzeugungen zu politisieren, damit das da einfach nicht unwidersprochen stehen kann.
Okay, ich will jetzt nicht bescheuert provozieren, aber macht man das mit Hilfe von Gurkensalat?
Entschuldigung. Ja, und wenn man das mit Hilfe von Gurkensalat macht, dann bitte. So, wir machen da aber auch nicht nur Gurkensalat, sondern wir machen da auch, das ist mal ein seriöseres und mal ein bisschen weniger seriöses Video. Wir versuchen damit Aufmerksamkeit zu gewinnen für unsere Themen. Weil, und das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wir haben die Debatte dort zu lange den Falschen überlassen. Und also ich bin ja total begeistert, dass ich hier von Franziska mal was Positives zur Regulierung höre. Ich mache mir ein Heikchen in meinen Kalender. Ja, aber bis es soweit ist, ist es keine Option, diese Plattform nur den Falschen zu überlassen.
Ich bin überrascht, dass du mit einem großen Konzern so unkritisch umgehst. Aber
das ist nicht unkritisch. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, man kann sogar verbieten.
Ich würde tatsächlich hinzufügen, ich würde komplett mitgehen mit allem, was du sagst, dass es sich lohnt, diese Debatte auch auf TikTok innerhalb, auch meinetwegen auf dieser neuen Plattform X zu führen.
Und das ist wirklich schlimm da.
Das ist wirklich
Tor zur Hölle. Genau, aber ich würde
Tor zur Hölle.
Vor Ort zur Hölle, ja. Also kann ich kein empfehlen. Also wenn man sozusagen chronisch zu niedrigen Blutdruck hat, dann ist es ganz gut, da kann man es aufmachen, dann geht er wieder ein bisschen hoch, aber sonst einfach lassen.
Warum?
Weil da so wahnsinnig viel Hass ist. Wahnsinnig viel Hass, wahnsinnig viele Bots, wahnsinnig viele Trolle. Es gibt überhaupt keine konstruktive Debatte, sondern es ist, also ich würde sagen, früher
Schon viele konstruktive Debatten auf Twitter.
Ich würde sagen, früher war das noch mehr der Fall, aber mittlerweile, also vielleicht sozusagen bin ich auch
linker.
Einfach als...
Früher war Twitter linker, mittlerweile ist es
vielleicht bin ich auch einfach als junge Frau da mehr von betroffen, aber ich setze einen Post ab und ich kriege teilweise 50 Hasskommentare und das wirkt als wirklich justiziabel von. Das macht einfach keinen Spaß. Also ich tue mir das auch noch an, weil natürlich ein Teil der Politik...
Aber andere, da ja nicht, genau, ne? Andere Meinung aushalten muss man ja schon.
Es geht, ja nicht, es geht nicht um andere Meinung, es geht darum, dass Menschen mir den Tod wünschen in den Kommentaren. Also sorry, aber das macht wirklich keinen Spaß.
Und das passiert wirklich mehr, seitdem Elon Musk Twitter gekauft hat. Ich wundere mich jetzt nicht, dass dir jetzt Twitter ein bisschen besser gefällt, seitdem es Elon Musk gekauft hat.
Der hat da
die Algorithmen einmal komplett auf den Kopf gestellt, das ist klar. Und was, glaube ich, auch ein Fehler war, viele eher progressive linke Stimmen haben dann diese Plattform verlassen. Ich bin da geblieben.
Ich glaube,
es liegt an beidem. Aber der Punkt, der dahinter steht, ist doch der folgende. Ist es klug, solche wichtigen Debattenplattformen dem Gutdünken von irgendwelchen Milliardären zu überlassen, die das dann halt dort kaufen und dann machen sie eine ganz andere Policy? Ich glaube nicht. So, wenn Kommunikationsplattformen so richtig groß und so richtig wichtig werden, das sieht man so ein bisschen bei der Post in Deutschland. So, die war erst privat organisiert, dann wurde sie immer wichtiger und dann hat man das irgendwie öffentlich organisiert. Und ich glaube, das wäre auch der richtige Weg für soziale Medien und Plattformen. Wir müssen das irgendwie, vielleicht mit einem öffentlich-rechtlichen Modell, da kann man gerne kreativ werden, aus so einer unternehmerischen Logik rausnehmen, weil es ist nicht okay, wenn ein Milliardär sich dann einfach seine soziale Plattform kaufen kann und da dann einmal neue Regeln einführt, weil es seiner politischen Agenda dient.
Also Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also ich glaube, sozusagen durch die Regierung geregelte Kommunikationsplattformen, da kommt man schnell auf eine ganz schiefe Ebene. Und so
ich habe nicht gesagt, durch die Regierung
geregelt. Momentan läuft es aber gerade ehrlicherweise so. Beim Thema Bundesnetzagentur finde ich ganz spannend, dass die Bundesnetzagentur, nachdem sie sozusagen die Energiewende in den Sand gesetzt hat, sich jetzt mit Meinungszensur befasst. Also ich habe einfach ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich höre sozusagen, es wird sozusagen von der öffentlichen Hand wird Meinungsaustausch reguliert. Das ist nicht ganz trivial, die ganze Geschichte.
Ich habe nicht gesagt, dass man es staatlich kontrollieren muss, aber vielleicht so eine Art öffentlich-rechtliches Modell. Ich meine, wir sitzen hier gerade beim ZDF. Mhm. So, da hat man sich bemüht, staatsfern, aber trotzdem nicht privatwirtschaftlich organisiert, Journalismus anzubieten. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Modell auch für soziale Netzwerke vielversprechend sein kann.
Ich möchte mal ganz kurz gegenhalten. Ich glaube, was wir gerade nicht brauchen, ist einen öffentlich-rechtlichen Social-Media-Plattform. Also ja, es gibt Social-Media-Plattformen. Es gibt schon Social-Media-Plattformen. Wir sind mit denen oft nicht zufrieden. Da geht es aber aus meiner Sicht vor allem darum, dass geltendes Recht nicht durchgesetzt wird. Also beispielsweise, wenn dir der Tod an den Kopf gewünscht wird, dann geht das. Das geht einfach nicht. Das widerspricht deutschen Gesetzen. Und wir brauchen Rechtsdurchsetzungen auch im Netz. Und das findet viel zu wenig statt. So, das ist einmal der erste Punkt. Absolut. Der zweite Punkt ist aber, die Folge daraus darf ja nicht sein, dann brauchen wir jetzt ein ÖRR-Social-Media-Plattform, wo dann irgendwie genau die Leute sind, die sowieso ÖRR gucken. Und dann haben wir die nächste Bubble. Und auf der Bubble fühlen sich gerade linkere Personen super wohl und sagen, ja toll, und da habe ich nur Zuspruch, wunderbar. Und dann geht man raus in die andere Welt oder geht man auf X und dann ist es was ganz anderes. So, ich glaube, wir sollten weniger an Bubble denken und mehr in Richtung Rechtsdurchsetzung im Netz. Ich glaube, das ist wichtig und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ich habe ja selbst ein Unternehmen in diesem Bereich gegründet. Wenn ich mir anschaue, wie viele Leute Hasskommentare zum Beispiel anzeigen und da auf komplett überforderte Justiz, Staatsanwaltschaften, Polizeistellen kommen, die einfach helfen wollen, aber nicht können, weil sie zu wenig Personal haben, dann liegt es ehrlich gesagt zum Teil auch nicht nur an den Plattformen, sondern darum, dass wir in Deutschland Gesetz nicht ausreichend durchsetzen. Und ich glaube, das müssen wir in Zukunft besser machen. Da geht es dann nicht um irgendwie staatliche Bubbles oder so, die gefördert werden sollen. Da bin ich auch gegen, sondern um Rechtsdurchsetzung.
Jakob, ich habe das Gefühl, dass gerade auch das Gespräch so ein bisschen entglitten ist, gleich Forderungen in den Raum zu werfen, wo wir noch nicht mal das Problem identifiziert haben. Wir haben ursprünglich über politische Kommunikation geredet, darüber, wie PolitikerInnen irgendwie auf TikTok, Twitter, wie auch immer durchdringen können. Und der entscheidende Punkt, und ich glaube, das wird gerade noch nicht genug begriffen, ist, dass wir zwar gegen ankämpfen können, dass wir irgendwie alle versuchen können, unsere Inhalte zu setzen, aber am Ende bestimmt der Algorithmus. Und am Ende haben wir Instagram, die gerade ganz stark generell alle politische Inhalte beschränken aus Verzweiflung über die Debatte. Und wir haben Twitter und TikTok, die als politisches Handwerkszeug genutzt werden, um eine Agenda voranzubringen, der eine aus Amerika, der andere aus China, und das den Menschen aufzudrücken, wo Meinungen nach vorne, wo Meinungen gepusht werden, die den Besitzern dieser Plattformen entsprechen. Und worum es erstmal gehen muss, ist, dass diese Algorithmen transparent gemacht werden. Dass transparent gemacht wird, wie wird eigentlich entschieden, welcher Tweet wird mir angezeigt? Warum ist meine ganze Timeline voll mit rechtspopulistischen Hot-Takes von Elon Musk oder Ulf Poschardt?
Ich habe kein Problem mit Tweets von Ulf Poschardt.
So, also, wollte ich gerade sagen.
Ja, mit rechtspopulistischen Hot-Takes.
Das war eine sehr, sehr, sehr große Klammer jetzt an dem Punkt. Ja.
Was ich auch meinte, und ich meine das durchaus ernst, so, ich brauche auch keine Plattform, die genuin links ist oder so, schon gar keine, die genuin rechts wäre. Ich glaube, die spannende Frage ist, wie können wir sinnvoll den politischen Diskurs organisieren. Und da müssen alle Meinungen des demokratischen Spektrums ihren Raum bekommen. Aber ich finde, wir sollten schon irgendwie als Gesellschaft uns da selbst die Regeln geben. So. Das ist, also finde ich entscheidend.
TikTok ist eine chinesische App, ja, die aber in China nicht angeboten wird. Es gibt in China kein TikTok.
Da gibt es so eine Kopie davon,
richtig,
die komplett unter Kontrolle des chinesischen Staates ist. Naja, offensichtlich hat der chinesische Staat erkannt, was für eine krasse Waffe dieses Netzwerk ist in der Destabilisierung unserer Demokratien. Das muss man so klar und deutlich benennen. Die setzen das, Russland macht es ähnlich, ganz gezielt ein, es ist zumindest meine Überzeugung, um dort radikale, irgendwie demokratiefeindliche Meinungen zu pushen. Und selbstverständlich lassen sie das in ihrem eigenen Land nicht zu. Dann könnte sich dort ja vielleicht auch jemand kritisch gegenüber dem chinesischen Staat äußern. Und das wollen sie natürlich verhindern.
Und jetzt die Frage an 5 aus meiner Perspektive, zumal junge Menschen, die hier in dieser Runde sitzen. Das ist schon interessant, dass gerade aus eurem Mund kommt, also regulieren, verbieten, müssen wir irgendwas machen. Also TikTok, X verbieten oder anders aufsetzen?
Nee, man darf sich nur nicht für dumm verkaufen lassen. Ist ja, also,
aber wie gehen wir denn damit um? Ich meine, Amerika ist ja vorhin gerade als Stichwort auch gefallen. Ja,
Die Amerikaner lassen sich halt von den Chinesen und den Russen nicht für dumm verkaufen, im Gegensatz zu uns.
Das stimmt so nicht. Also,
würde ich schon sagen.
Also das Thema ist sozusagen erkannt, ja. Aber es ist euch mit Sicherheit aufgefallen, Joe Biden hat das Ding erst gespielt. Da kam die große TikTok-Debatte und dann kam plötzlich nichts mehr. Plötzlich wurde es sehr, sehr leise, weil man offensichtlich erkannt hat, und ich habe mich viel ausgetauscht mit jungen Amerikanern, unter anderem in Texas, wo du plötzlich verstehst, das ist ein Instrument, das ist eine Plattform, die lieben die. Und zwar sowohl die Jungen als auch die Eltern. Das heißt, wenn du hingehst als Politiker und sagst, ich verbiete jetzt TikTok, weil ich chinesischen Einfluss fürchte, dann hast du bei deiner Wählerschaft ein massives Problem.
Ja, aber es geht nicht darum,
traut sich auch in den USA an dem Punkt da keiner mehr ran.
Aber
deswegen war das Thema plötzlich weg. Das ist das, was ich beobachte und wo ich glaube, das ist nicht ganz weit von der Realität.
Ich glaube auch, dass es totaler Quatsch ist, jetzt sozusagen das zu verbieten. Also das wäre so ein bisschen so, die jungen Leute von heute, die verdummen alle, weil sie TikTok benutzen. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ich würde sagen, das ist eben genau der Punkt. Es geht darum, dass Hass im Prinzip viel schneller erkannt werden muss und alles, was sozusagen da justiziabel ist etc., dass es verfolgt werden muss, dass es einfacher sein muss, dass wenn man Dinge meldet, dass die Staatsanwaltschaften sich drum kümmern, dass es gibt da ja auch zahlreiche Ideen, wie man das alles besser regulieren kann. Ganz viel davon wird eben überhaupt nicht durchgesetzt, aber ich finde sozusagen diese Idee zu fragen, was könnten eigentlich Alternativen zu großen von Staatskonzernen, also chinesischen Staatskonzern kontrollierten sein, das können, und ich finde aber sozusagen, das muss ja nicht sein, das muss nicht öffentlich-rechtliches Modell sein, also da gibt es ja auch Ideen, dass
könnte auch genossenschaftlich sein. Oder es gibt ja auch schon Alternativplattformen. Das Problem ist natürlich, dass diese ganzen Plattformen so ein bisschen in der The-Winner-Takes-It-All-Logik funktionieren. Ne? Also das heißt, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, sozusagen daran zu tüfteln, Alternativen zu TikTok und von Elon Musk kontrollierten X zu entwickeln, das fände ich schon sinnvoll.
Also ich möchte mal ganz kurz sagen, natürlich ist das keine populäre Position, die ich vertrete, wenn ich sage, wenn der chinesische Staat sich nicht aus diesem Unternehmen zurückzieht und diese Einflussnahme des chinesischen Staates nicht zurückgefahren wird, dann muss diese App verboten werden. Ja. Das ist keine populäre Position. Ich wundere mich auch, ehrlich gesagt,
Moment, ganz Philipp Türmer sagt verbieten. Hellands,
ich wundere mich auch, dass Svenja Apun jetzt gerade bei dem chinesischen Staatskonzern auf einmal sagt, ja gut, nee, verbieten können wir das auf keinen Fall. Ich sehe das anders. Ich finde, wir müssen ganz klar sagen, übrigens europaweit, entweder zieht sich der chinesische Staat aus diesem Unternehmen zurück und die direkte Einflussnahme des Staates soll sonst verbieten wir die App. Ich will sie nicht verbieten. Nee. Aber der chinesische Staat, wenn er sich da nicht zurückzieht, wir können uns doch nicht die Option nehmen. Also wie klein machen wir uns denn als Europa? Das ist, ist doch ein riesiger Markt für die.
Ja.
Und deshalb müssen wir ganz klar sagen, wir geben die Regeln vor. Und wenn der chinesische Staat sich da nicht rauszieht, dann ist ein Verbot auch die Ursache. Ich finde, solange es nicht verboten
Meinungsfreiheit?
Ist,
mal ganz kurz in die Runde gefragt.
Regeln sozusagen, also das hat ja sozusagen nichts mit der Beschränkung von meiner Meinungsfreiheit zu tun, wenn man sagt, man schafft Regeln, die zum Beispiel Algorithmen, die Transparenz von Algorithmen offenzulegen.
Das könnte ein Weg sein, zu sagen, ihr sagt uns bitte, wie der Algorithmus funktioniert, wie der tickt.
Der Staat muss am Ende imstande sein, politische Einflussnahme zu erkennen, durch die Offenlegung von Algorithmen. Mhm. Nicht nur auf TikTok, auch auf der ehemaligen Twitter-Plattform. Und er muss imstande sein, diese politische Einflussnahme zu beschränken. Das kann sehr konkret durch Regulierung von Algorithmen geschehen, aber natürlich ist da das letzte Mittel, wenn das nicht durchgesetzt werden kann, das Verbot.
Okay.
Oder zum Beispiel wie beim Telegram-Gründer die Verhaftung von Pavel Durov, der sich geweigert hat.
Vorübergehende Festnahme
genau,
und ist auch mittlerweile
der sich
wieder
geweigert
frei
hat, Fuß. Recht durchzusetzen auf seiner Plattform, wurde er in Frankreich verhaftet.
Der wichtige
aber ohne Punkt, große Konsequenz, ne? Muss man jetzt auch mal dazu sagen, was eine gewisse Hilflosigkeit zeigt. Deswegen sage ich das.
Der Telegram-Gründer hat jetzt eine Kooperation mit Polizei und Staatsanwaltschaften angekündigt. Also, konkret, wenn man ganz deutlich macht, man setzt jetzt Recht und Gesetz durch und das nicht nur ankündigt, sondern auch tut, hat das einen Effekt. Auch auf natürlich Unternehmen, die einen großen Markt Europa behalten wollen. Aber man muss es halt auch machen. Man darf sich da auch nicht zu klein machen. Und ich glaube, das passiert aktuell zu wenig.
Der wichtige Punkt ist, man darf sich nicht verzwergen als Staat. Und dazu gehört, dass man eben auch die Drohung des Verbots ins Schaufenster stellt, um Druck auszuüben, um natürlich im besten Fall diese Algorithmen, diese Plattformen zu regulieren. Ich habe gesagt, ich glaube, langfristig muss man über da andere Modelle nachdenken. Aber natürlich, ich meine, wir reden jetzt viel über schlechte Seiten von Social Media, was man ja aber auch sagen muss. Also es gibt ja auch positive Seiten. So. Also ich möchte Social Media in meinem Leben nicht missen.
Darf ich nochmal fragen? Ja, okay, verstanden. Aber nochmal fragen, auch mit Blick auf Jakob Lasl, der hier ist. Sie haben einen Versuch gemacht, etwas Inhaltliches zu transportieren. Ich sage es jetzt mal ganz neutral, was Ihnen offensichtlich wichtig war. Da ging es um Haustiere. Vor längerer Zeit.
Vor sehr langer Zeit.
Da waren Sie Moderator bei Funk.
Genau, also wollte ich gerade sagen, das ist kein Thema, was ich selber gesetzt habe, aber ja.
Naja, wir schauen mal trotzdem kurz rein. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Ja, es gibt es irgendwie nicht mehr, warum weiß ich nicht, aber ich schaue mal kurz rein.
Das ist ein ziemlicher Umwelt- und CO2-Luxus, den wir uns da leisten. Meiner Meinung nach sollte es verboten werden, eben Tiere unnötig zu züchten.
Was war der Hintergrund?
Also ich war da Moderator eines Jugendformates bei Funk, Ozon hieß das. Und da haben wir jede Woche über ein unterschiedliches Nachhaltigkeitsthema gesprochen. Und in der Woche ging es um die Umweltauswirkungen von Haustierhaltung. Und ich persönlich habe mich da aus meiner jetzigen Sicht ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, auch über ein Thema, wo ich mich vor allem für genau diese Sendung, Sie kennen das sicherlich, für diese Sendung mit auseinandergesetzt habe. Ich würde das heute nicht so formulieren und ich wäre heute auch skeptischer, so eine Moderationskarte, Sie haben jetzt nicht alles gespielt, so eine Moderationskarte so vorzulesen.
Was ich sehr interessant finde, Sie distanzieren sich jetzt von dem und sagen, ich habe etwas vorgelesen, was ich eigentlich gar nicht wirklich so denke.
Den habe ich nicht vorgelesen, aber davor waren noch Sätze wie, dass Haustiere ein CO2-Luxus seien und solche Sätze, das ist eine Moderationsquelle, die ich so nicht mehr vorlesen würde.
Ich finde es interessant, ich hab noch nie irgendwo was vorgelesen, was ich nicht vorlesen wollte. Also das würde ich erstmal nicht tun, prinzipiell nicht.
Was ich so wieder nicht sagen würde.
Okay, ich finde es interessant. Sagen Sie das jetzt aus taktischen Gründen, weil Sie wissen, dass das Klischee über die Grünen sozusagen ist, die wollen uns eh alles verbieten und jetzt auch noch die Haustiere um Himmels Willen, dann kann ich gleich einpacken, dann ist meine politische Karriere schon zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat.
Nein.
Oder stehen Sie ernsthaft nicht mehr hinter dem, was Sie da vorgelesen haben?
Ich halte diese Zuspitzung auf den Konsum und von einzelnen Menschen von einzelnen durchschnittlichen Menschen in dieser Gesellschaft, diese Zuspitzung halte ich für falsch.
Okay.
Also das ist ein systematisches Problem.
Da habe ich das verstanden, aber ich merke, da gibt es sozusagen die Angst vor diesem Klischee, die bösen Grünen wollen uns alles verbieten.
Das ist meine wirklich persönliche Überzeugung, dass wir die Klimakrise dann lösen, wenn wir es als ein systematisches Problem betrachten.
Verstehe ich. Ich habe trotzdem ein Verständnisproblem. Weil ich einfach als jemand, der viel liest und sich für viele Dinge interessiert, nichts Schlimmes daran erkennen kann, wenn sich ein Format damit beschäftigt, wie zum Beispiel der CO2-Abdruck von Haustieren ist. Wenn Sie sagen, dass 68% der CO2-Belastung von Haustieren durch das Futter entsteht, das pro Jahr, wusste ich nicht, interessante Information, 500 Millionen Hundekotbeutel benutzt werden, wusste ich nicht. Finde ich erstmal interessant. Kann man nochmal einfach ganz neutral zur Kenntnis nehmen. Und dann trage ich Ihnen mal den Satz vor, den Sie gelesen haben. Sie haben gesagt, so liebenswürdig unsere Haustiere auch sind, das ist ein ziemlicher Umwelt- und CO2-Luxus, da ist es, den wir uns da leisten. Wir brauchen sie eigentlich nicht. Und jetzt kommt das Entscheidende. Meiner Meinung nach, Ihre Meinung.
Ja.
Nur eine Meinung, Meinungsstück. Schreibt Ulf Poschert auch, schreiben andere auch. Meinungsstück. Meiner Meinung nach sollte es verboten werden, Tiere unnötig zu züchten. Genau. Kann man doof finden, ist aber eine freie Meinungsäußerung. Objektivität, Wahrnehmung, Differenziertheit. Sie kennen Martin Huber, den CSU-Generalsekretär?
Klar.
Wir hören uns mal kurz an, was der daraus gemacht hat. Aus dem Satz, meiner Meinung nach, sollten sie verboten werden. Bitte schön.
Sie machen nicht immer, was sie sollen. Aber sie sind für viele Wegbegleiter, Kummerkasten, Familienmitglied und Spielgefährte. Und die grüne Jugend möchte das verbieten und euch einen treuen Freund wegnehmen. Was für ein herzloser Irrsinn.
Ich meine, es ist jetzt kurz vor Springfield, ne? They are eating their dogs, they are eating their cats.
Das ist doch ein schönes Video.
They are eating their pets. Finden Sie das gut?
Ich finde es völlig in Ordnung. Und,
das hat doch nichts mit dem zu tun, was er gesagt hat. Egal, ob man das gut findet oder schlecht.
Er hat gesagt, seiner Meinung nach sollte man keine Haustüre aus klimapolitischer Sicht züchten. Und wenn Martin Huber eine andere Meinung hat, so wie ich, dann ist es doch okay.
Nee. Martin Huber hat gesagt, die grüne Jugend will euch die Haustiere wegnehmen.
Ja, weil weniger Haustiere gezüchtet werden sollen. Okay.
Also es ist auf vielen Ebenen gelogen. Also einmal habe ich das nie in meiner Funktion als grüne Jugendmitglied
erster
gesagt.
Punkt. Die grüne Jugend hatte ich als jemand, der diese Meinung hat, gewählt.
Okay. 5 Jahre, nachdem ich das gesagt habe. Und das Zweite ist, ich habe an keinem Punkt gesagt, dass Haustiere verboten werden sollen.
Also ich lese nochmal den Satz vor. Meiner Meinung nach sollte es verboten werden, Tiere unnötig zu züchten. Ist nicht, wir müssen, ich fordere, ich will, ich verlange. Meiner Meinung nach.
Ja, aber er formuliert eine politische Ansicht. Ist ja völlig in Ordnung. Und wenn er sagt, dass weniger Haustiere gezüchtet werden sollen,
Wir reden ja gerade über die Frage, wie man kommuniziert.
Ja.
Und das ist auch meine Frage an euch in der Runde insgesamt. Ist das ein Problem für euch, dass sozusagen durch diese sehr verkürzte Art zu kommunizieren, dann die Feinheit, die ja wichtig ist in dem Fall, seiner Meinung nach. Ich bin der Meinung auch nicht, dass Haustiere züchten verboten werden sollte. Ja, aber es ist seine Meinung und die habe ich gefälligst zu respektieren.
Ja, und ich würde auch nochmal...
Als Sprecher der grünen Jugend, sondern als jemand, der für ein Format, über das wir eben schon gesprochen haben, für Funk, vor 4, 5 Jahren vor einer Kamera stand. Ja. Daraus zu machen, die grüne Jugend will euch die Haustiere wecken, ist das okay?
Wissen Sie, was das Problem ist? Wir sind gerade, das habe ich eben beschrieben, wir sind gerade in einer wirklich entscheidenden Situation für unser Land, in der wir eine Bundesregierung haben, die, dieses Gefühl haben sehr viele Menschen in diesem Land, diesem Problem gerade nicht gewachsen ist. Wir haben ein Vertrauen der Bevölkerung von 20%, auch in den Bundeskanzler. Und wir haben ganz viele Menschen, die der demokratischen Mitte, übrigens allen Parteien, die hier sitzen, den Rücken zukehren. Und in dieser Lage sind sich die Parteien in einer Sache einig. Wir müssen jetzt über Hunde-Kotbeutel sprechen. Und ich finde, das ist einfach, es interessiert mich nicht. Meine einzige Position zum Thema Hunde ist, man soll die Hundesteuer abschaffen. Und ansonsten, finde ich, müsste man jetzt eigentlich über andere...
Das ist doch völlig in Ordnung.
Nee, aber das hat doch sicherlich niemand. Es geht um die Frage, was ist gerade wichtig in diesem Land? Was beschäftigt gerade Menschen in der Mehrheit in diesem Land? Und das ist gerade
nicht Hundekotbeutel. Entschuldigung, mal ganz kurz. Sie sagen, jetzt gerade sind wir in der Situation. Ja. Dieses Video ist entstanden vor 5 Jahren.
Und da war
dieses Land in einer anderen Situation.
Es geht gar nicht um Hundekotbeutel.
Wie viel Zeug wird jeden... Entschuldigung, ist für Sie Information nur dann relevant, wenn es immer die ganz großen Fragen betrifft? Entschuldigung.
Nein, ich finde grundsätzlich ist Information total relevant. Aber es ist ja schon eine Frage, wenn es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, welche Informationen werden jetzt ausgespielt? Welche Themen sind jetzt gerade entscheidend? Und das ist aus meiner Sicht nicht
vor 5 Jahren
ein
Wissensstück zu diesem Thema.
Also ich habe das Gefühl, du machst dir da gerade auch was zu eigen.
Aber wir reden doch da seit Monaten, wir reden jetzt seit Tagen in der politischen Debatte und jetzt hier bei Markus Lanz über dieses Video von vor 5 Jahren über Hundekotbeutel.
Aber du machst dir gerade eine Fake-News-Kritik von der CSU zu eigen, sich über eine Hundedebatte aufzuregen,
die ich niemals
als Sprecher der Grünen Jugend geführt habe. Also hier geht's darum, wie erst von der Bild-Zeitung Schwachsinn erzählt wurde, die CSU es dann wiederholt hat und jetzt wirfst du mir das vor.
Also ich finde, es machen sich beide Seiten hier zu einfach. Du machst es dir zu einfach, weil du sagst, vor 5 Jahren, ja, da habe ich was vorgelesen, weiß ich nicht, weil irgendwie meine Meinung ist jetzt nicht mehr meine Meinung. Und übrigens, das war totaler Zufall, dass ich da als Fridays for Future Aktivist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Format hatte. Mhm. Die CSU macht sich zu einfach, stellt sich hin und sagt, oh, jetzt wollen die Hunde verboten werden, die Leute wollen euch die Hunde wegnehmen, das ist populistisch und scheiße. Aber ich glaube, es muss doch eine Situation geben, wo man sagen kann, ist das jetzt gerade das entscheidende Thema? Und ich glaube, viele Leute, die das gerade hier gucken, diese Sendung, denken sich, nee, nein.
Wir reden über die Frage, wie man kommuniziert, wie man auch im diskursiven Raum miteinander umgeht. Darüber reden wir. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Die Frage, was in dieser digitalen Welt passiert. Ich habe heute bis zu diesem Punkt hier, ehrlich gesagt, schon sehr viel gelernt. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass hier 5 junge Politiker sitzen, die fast unisono sagen, TikTok müssen wir möglicherweise verbieten, zumindest regulieren. Ich hätte nie für möglich gehalten, ist ein Riesenthema. Und ist ja auch eine politische Realität, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und die Frage, welches Thema wir hochziehen und was wir sozusagen dann auch zu, in dem Fall fast schon verhetzend benutzen, das ist ja schon wichtig.
Ist total wichtig.
Also die Frage, nach welchen Spielregeln wir miteinander spielen, ist so eine wichtige Frage. Absolut. Und da kann man doch nicht sagen, gibt doch gerade ganz andere Themen.
Nee, aber man muss ja schon auch sagen, es geht ja auch um die Inhalte, die gespielt werden.
Entschuldigung. Also muss ich jetzt einmal in der Deutlichkeit sagen, nur weil die FDP und auch andere etablierte Parteien, die im Bundestag und gerade in der Ampel auch das Sagen haben, offensichtlich nicht wissen, wie man mit sozialen Medien richtig umgeht, heißt das nicht, dass das kein wichtiges Thema ist.
Die Hundekotbeutel.
Also so blöd.
Es geht um Mechanik.
Es geht doch darum, dass hier ein Video produziert worden ist. Da habe ich auch gesagt, ich finde das, was da inhaltlich gesagt worden ist, finde ich Quatsch. Ich halte es für total Unsinn, diese Klimadebatte über einen individuellen Konsumverzicht. Einzelne Personen haben wahnsinnig wenig Gestaltungsspielraum, diese Klimakrise einzudämmen. Einige wenige Extremvermögende haben diese Möglichkeiten. Darüber sollten wir viel mehr reden. Aber die Frage, da frage ich mich wirklich sozusagen, hat die CSU nichts Besseres zu tun, als so ein Video zu machen, ja? Dann sollen Sie mal Vorschläge machen, wie man das Land verbessert. Aber das ist doch einfach abwegig und da werden Fake News aufgegriffen. Also das ist doch wirklich Quatsch.
Also so blöd einem diese Debatte erscheinen mag. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die weltbewegendste Debatte der Welt ist. Aber man kann an der Mechanik viel lernen.
Finde ich auch.
Und da möchte ich mal ganz kurz ansetzen. So, du hast damals eine Meinung formuliert, über die man diskutieren kann. Und was dieser CSU-Typ daraus macht, ist, die grüne Jugend will euch die Hunde wegnehmen. Und ich finde, das kann man nur noch als Fake News bezeichnen. Und an der Stelle wird es problematisch. Ich sag doch gleich was dazu. An der Stelle wird es problematisch. Denn wenn es nicht mehr um Meinungskampf geht, und Meinungskampf ist Bestandteil der
Demokratie. Ja, wichtig. Sondern wenn sich jede Seite so seine eigene Realität schafft. Und die einen schaffen sich ihre eigenen Fakten und die anderen die anderen Fakten. Also wenn man die gemeinsame Faktenbasis verliert, über die man diskutiert, und das kann man an diesem Video im Kleinen lernen, wo man dann einfach in den Raum stellt, die grüne Jugend will die Hunde verbieten, hat sie nie gesagt. So.
Das genau und darum geht's.
Und das ist der Punkt. Und da kann man an diesem kleinen Video, kann man da sehr viel lernen. Wo wir, glaube ich, nicht hin sollten mit unserer Demokratie. Wir sehen gerade, wir gucken uns in den USA den Präsidentschaftswahlkampf an. Und da haben wir zwei Lager, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und nur noch eine ganz kleine Schnittmenge von Menschen, die man überzeugen kann, weil diese beiden Lager an komplett unterschiedliche Realitäten glauben. Und da möchte ich nicht hin. Und ich spitze gerne auch zu, aber ich versuche mich immer an die Fakten zu halten. Manchmal gelingt mir vielleicht auch nicht, aber ich versuche da sehr strikt zu bleiben.
Also ich will eine Sache erwidern. Stimme dir zu bei deinem Vortrag und bitte dir genau diesen Vortrag im SPD-Parteivorstand an Lars Klingbeil zu halten. Weil das ist derjenige, der im letzten Bundestagswahlkampf, und ich hoffe, er macht es nicht nochmal, die öffentliche Debatte in einer Art und Weise vergiftet hat gegenüber Laschet, gegenüber anderen, gegenüber vielen und dafür von vielen kritisiert worden ist, sehr, sehr zu Recht.
Auch hier in der Sendung?
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Und ich hoffe, also das kannst du genau so an Lars Klingbeil adressieren und musst es nicht an den CSU-Generalsekretär machen.
Es gibt ein Ranking.
Weil Lars Klingbeil ist in Deutschland der Typ, der mit einem sehr, sehr freundlichen Gesicht sehr, sehr harte Fake News spreadet. Und insofern bitte ich dich, Monier,
das
mal bitte bei deinem...
Es gibt ein Ranking. Lars Klingbeil Prinzip Fake News?
Prinzipiell, aber er macht es auf jeden Fall in einer Art und Weise, die ich einfach abstoßend finde, im letzten Bundestagswahlkampf.
Es gibt
und
ein Ranking.
Bin über, ich sehr, sehr gespannt,
es gibt ein Ranking
im nächsten Bundestagswahlkampf
über Accounts auf X, die Fake News verbreiten. Und in diesem Ranking kommt genau ein deutscher Account vor. Das ist nicht der von Lars Klingbeil, sondern das ist der von Markus Söder. Markus Söder hat es geschafft, in diesem internationalen Ranking von Accounts, die Fake News verbreiten, vorzukommen. Also ich nehme wahr, dass die Niederlage bei der letzten Bundestagswahl dir noch in den Knochen sitzt.
Nee,
aber
nicht,
wenn du jetzt hier Fingerpointing betreibst,
können wir einmal,
ich würde gerne einen Schritt weitergehen. Da geht es ja auch nochmal eine Ebene dahinter um die Glaubwürdigkeit von Politik. Und die Frage, was wir uns gegenseitig erzählen. Sie haben, und da kommen wir jetzt sozusagen zu dem Thema, von dem ich glaube, dass es eigentlich eure Generation unglaublich triggern müsste, Rentenpolitik. Wie ist Ihre Haltung zum Thema Rente? Ist das, was gerade Rentensystem ist, würden Sie sagen, das kann so weiterlaufen oder das muss anders werden?
Das Rentensystem ist, glaube ich, seit 20, 30 Jahren schon nicht mehr zukunftsfähig. Und jetzt hat die Ampel eines gemacht. Sie hat das Rentenpaket 2 oder will es zumindest beschließen. Lindner und Heil haben es vorgestellt. Und dieses Rentenpaket 2 ignoriert nicht nur den demografischen Wandel, wie leider viele Bundesregierungen vorher, sondern setzt dem Ganzen jetzt in einer Art und Weise die Krone auf, wie ich das noch nicht gesehen habe. Und vielleicht nur eine Zahl. Ich weiß, die Leute mögen keine Zahlen, aber eine Zahl muss ich bringen.
Doch, die Leute mögen Zahlen.
Momentan geben wir im Jahr für alle Rentenleistungen insgesamt ungefähr 370 Milliarden im Jahr aus, was schon irre viel ist. Und durch das Rentenpaket 2 steigt diese Anzahl der Rentenzahlungen in den nächsten 20 Jahren auf über 800 Milliarden Euro im Jahr. Und ich hatte mit Hubertus Heil. Fast eine Billion im Jahr. Und ich hatte mit Hubertus Heil darüber ein Streitgespräch und habe ihn gefragt, ja, das sind ja jetzt nicht meine Zahlen, ich habe die ja jetzt nicht irgendwie erfunden, sondern es sind ja Ihre Zahlen. Und wie sieht denn Ihr Konzept zur Finanzierung aus? Und dann sagt er, erstens, die Prognosen früher haben auch nicht gestimmt. Er sieht ja nicht ein, dass jetzt gerade die Babyboomer in Rente gehen. Deswegen wird es eine brutale Situation.
Er wird da nicht nochmal recht haben, sagen alle Fachleute, mit denen ich hier spreche.
Zweiter Punkt, er sagt dann, naja, die qualifizierte Migration wird das schon irgendwie in Ordnung bringen. Genau. Und wenn wir uns die Migrationspolitik... Wenn wir uns die Migrationspolitik der Bundesregierung anschauen, dann ist die ja eine Belastung für den Sozialstaat und keine Entlastung. Also insofern
ist das Rentenpaket 2 wirklich ein Anschlag auf die junge Generation. Und ich hoffe, oder ich würde mir wünschen, wenn das nicht nur Franzi Brandmann sehr gut macht in der Öffentlichkeit, sondern auch wenn die anderen Jugendorganisationen vielleicht mal ein bisschen die Interessen der jungen Generation vertreten würden. Das wäre, glaube ich, das Mindeste, was ihr auch mal machen könntet.
Und Sie, ganz kurz, Sie als junge Union fordern eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, richtig?
Nee, wir fordern keine Erhöhung, wir fordern eine Kopplung an die allgemeine Lebenserwartung, weil wir finden,
was auf eine weil die Erhöhung des Renten,
weil die Lebenserwartung wenn steigt, sie, das läuft aufs Gleiche hin.
Wenn sie steigt, also ich finde, das ist ein fairer Punkt des Generationenvertrags.
Ich will es nur verstehen, genau, sie wird steigen, sie steigt
ja. Ich will mich gar nicht rechtfertigen. Ja,
also steigt auch das Renteneintrittsalter.
Wenn die allgemeine Lebenserwartung steigt, müssen wir einen Teil davon auf länger arbeiten.
Okay,
Gebot der Fairness.
Wie sieht das Ihr Chef? Wie sieht das Friedrich Merz?
Der sieht es anders.
Aber ihr habt trotzdem dolle geklatscht, als er das gesagt hat auf dem Deutschlandparteitag.
Wollen wir mal kurz reinhören?
Glaub mir, für Olaf Scholz würden wir nicht klatschen.
Wollen wir mal kurz reinhören?
Wir haben im Grundsatzprogramm der CDU festgelegt, dass mit wachsendem Lebensalter natürlich auch eine wachsende Arbeitszeit verbunden sein muss. Und dazu stehen wir ohne Wenn und Aber. Ich will Ihnen konkret sagen, was ich darunter verstehe. Wir brauchen ein gesetzliches Renteneintrittsalter. Und dieses gesetzliche Renteneintrittsalter sollte bei 67 bleiben. Aber wer früher geht, muss akzeptieren, dass es größere Abschläge gibt. Wer später geht und länger bleiben will, der muss gute Anreize bekommen, länger zu bleiben und länger zu arbeiten. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Herzlichen Dank für unsere gute Zusammenarbeit.
Erstmal zum Thema Fake News. Der Applaus war am Ende der Rede und nicht nach seinem und nicht nach diesem Rententake
weiß
von ihm.
Weiß ich. Alles gut, hätte ich jetzt direkt als nächsten Satz gesagt.
Selbstverständlich.
Nein, stopp, im Ernst jetzt. Darüber haben wir uns heute in der Redaktionskonferenz unterhalten. Ich frage dir, an welcher Stelle fiel das?
Ja.
Es fiel ungefähr nach der Hälfte.
Ja.
Ungefähr.
Ja.
Er hat 40 Minuten gesprochen.
Mhm.
Aber dennoch, die Aussage ist ja da. Und es ist ein sehr zentraler Punkt für euch, für Sie.
Stimmt.
So. Wie passt dann zusammen, dass man ihn dann dermaßen abfeiert danach? Warum streitet ihr nicht darum?
Das ist meine Frage. Wir haben ja sehr über ein Jahr darum gestritten im CDU-Grundsatzprogramm und haben als Junge Union eben diese Position im Grundsatzprogramm der CDU, was ich ehrlicherweise vorher nicht unbedingt für möglich gehalten hätte, haben es im Grundsatzprogramm durchgesetzt und sagen jetzt natürlich, wenn wir auf die Debatte Richtung Regierungsprogramm schauen, die hat ja erst gerade begonnen, die ist jetzt nicht zu Ende mit dem Parteitag, sondern es wird irgendwann im Mitte nächsten Jahres beschlossen. Bis dahin ist noch ein langer Weg und deswegen bin ich sehr, sehr...
In aller Deutlichkeit gesagt, wie er das durchziehen wird.
Ja, ist ja auch okay, aber ich glaube, dass auch Friedrich Merz da für eine Diskussion zu haben ist, wie bei vielen anderen Themen auch.
Ich glaube, das ist ein entscheidendes Problem, Johannes. Uns verbindet ja viel, aber in dem Punkt trennt uns was entscheidend. Und zwar, die Junge Union ist gerade als Opposition, also in der Zeit, in der die CDU in der Opposition ist, ganz vorne dabei, Christian Lindner zu kritisieren fürs Rentenpaket 2 und Rentenpaket 2 stoppen. Und das ist ein Angriff auf die Generationengerechtigkeit.
Genau das.
Übrigens, die Kritik kommt ja auch von mir. Nur der entscheidende Unterschied ist, die Kritik kommt auch von mir, wenn die FDP in Regierungsverantwortung ist. Und da gehe ich auf den Bundesparteitag und schaffe eine Mehrheit dafür, dass das Rentenpaket 2 nicht ohne Änderung beschlossen werden darf. Und die Junge Union hat, als das letzte Rentenpaket beschlossen wurde, als die CDU in der Regierung war, gar nichts gemacht. Da waren nämlich Mitglieder der CDU, selbst der Bundesvorsitzende damals der Jungen Union, Mitglied des Bundestags. Und wissen Sie, wie viele Leute da gegen dieses Rentenpaket gestimmt haben? Null. Und deshalb sage ich, sorry, wer so wenig Glaubwürdigkeit in der Rentenpolitik besitzt, mit Ansage, wenn ich mir das angucke, können junge Menschen, die wirklich eine andere Rentenpolitik haben wollen, die können wirklich, sorry, nur die FDP wählen.
Eines muss ich schon mal sagen. Wie Christian Lindner, der sich
aber der
im letzten
Scherz hat gut funktioniert.
Aber wie Christian Lindner.
Ich finde es auch nicht lustig. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Parteien die Interessen von jungen Generationen mitdenken.
Aber Franzi, eines muss man mal sagen. Also wie Christian Lindner sich von Hubertus Heil beim Rentenpaket 2 hat über den Tisch ziehen lassen, muss ich sagen, Glückwunsch an die SPD und an Hubertus Heil.
Im Gegensatz zum Rentenpaket in der Zeit, in der die CDU mit der SPD regiert hat.
Wenn das Rentenpaket 2 nicht kommt?
Es wird nicht kommen.
Moment, ganz kurz. Ich finde, was mich an dieser ganzen Rentendebatte total ärgert, ich habe das Gefühl, die wird überwiegend von Leuten geführt, die von der Lebensrealität ganz vieler Menschen gar keine Ahnung haben. Ja? Gut, kann sich natürlich Friedrich Merz, der irgendwie, ich glaube, ein Vermögen von 12 Millionen Euro hat, damit zu den reichsten 0,1%, also der absoluten Vermögenselite in Deutschland gehört, aber denkt, er wäre Mittelschicht, ja? Kann er sich natürlich hinstellen, kann sagen, hier so, die Leute, die halt nicht so lange arbeiten können, die müssen dann halt saftige Abschläge kassieren. Ja? Hat er überhaupt eine Ahnung von Menschen, die körperlich arbeiten?
Das hat er so
arbeiten?
Nicht gesagt. Du musst auch vorsichtig sein. Das habe ich, Entschuldigung.
Er hat gesagt, wir brauchen ein gesetzliches Renteneintrittsalter. Wer früher gehen will, muss dann auch mit Abzügen rechnen. Und ich finde,
wer früher gehen will.
Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Und ich finde das...
Aber daraus jetzt zu machen, der will armen Leuten die Rente wecken, ist jetzt auch nicht in Ordnung. Ne?
Nein, aber das heißt trotzdem, dass die Lebensrealität von Menschen, die einfach nicht so lange arbeiten können, weil sie ihr ganzes Leben lang körperlich hart arbeiten, weil sie auf dem Bau arbeiten, weil sie in der Pflege arbeiten. Es gibt Menschen, die können nicht so lange arbeiten. Und dass diese Lebensrealität überhaupt nicht vorkommt, das ärgert mich.
Aber dann lass uns doch eine Ausnahme für körperlich hart arbeitende Menschen machen. Die Rente mit 63, wird ja vor allen Dingen von Leuten in Anspruch genommen, die nicht körperlich hart arbeiten. Und insofern haben wir ein staatliches Frühverrentungsprogramm mit der Rente mit 63 beschlossen in der letzten großen Koalition.
Es gibt keine Rente mit 63 mehr, okay, Johannes.
Also mit 64. Was einfach ein Desaster für die Staatsfinanzen ist und für die junge Generation ist.
Frage: Warum habt ihr das dann nicht durchgesetzt als Junge Union in der CDU, dass die Rente mit 63 abgeschafft wird, wenn die CDU das nächste Mal Regierungsverantwortung hat? Warum macht ihr das
nicht? Das liest sich doch genauso.
Das liest sich überhaupt nicht so.
Wieso? Das ist doch gerade, was Merz
durchgesetzt und habt trotzdem Friedrich Merz abgefeiert. Kanzler. Ich finde das unehrlich. Dann kann man auch nicht in der gleichen Art und Weise sagen,
Friedrich Merz hat uns gesagt. Ich an dem Punkt diese Frage. Philipp Thürmer, bitte.
Welche Frage jetzt?
Ich sagte, deswegen hatte ich an dem Punkt die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Ja. Und jetzt bitte Ihre Einlassung. So.
Also, erstmal das J und JU, ich glaube, das steht inoffiziell für Jubeln. Das war schon immer so. Ich glaube, wenn ich mich da hinstelle und als Friedrich Merz verkleide und meine Standardrede halte, wäre ich mir nicht sicher, ob sie nicht vielleicht trotzdem klatschen würden.
Jetzt zu dem wichtigen Punkt.
Jetzt zu dem wichtigen Punkt. Ich finde es falsch, wie die gesetzliche Rente kaputt geredet wird. Dieser Generationenvertrag, der funktioniert seit vielen Jahrzehnten inzwischen. Und natürlich müssen wir auch etwas dafür tun. Wir müssen etwas dafür tun, dass er auch in Zukunft funktioniert. Dass wir Renten haben, von denen wir leben können. Und dass auf der anderen Seite auch ArbeitnehmerInnen nicht zu sehr belastet werden. Aber das ist möglich. Und Herr Lanz, Sie hatten den Bundeszuschuss angesprochen, der recht hoch ist, klar.
Also ein Zuschuss, ne? 100 Milliarden aus dem Haushalt Steuergelder.
Der ist tatsächlich, und damit werden viele wichtige Dinge finanziert. Damit wird sichergestellt, dass beispielsweise auch Mütter, die keine Rentenansprüche teilweise erwerben konnten, weil sie sich um die Kinder gekümmert haben, dass die dann eben nicht in Armut leben. Und das gelingt häufig genug nicht. Also es gibt viele Rentnerinnen und Rentner, die trotzdem in Armut leben. Und ich sage, es ist möglich, mit entsprechenden Reformen die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen, damit einerseits unsere Generation nicht zu sehr belastet wird und andererseits Rentnerinnen und Rentner nicht in Armut leben. Das ist möglich. Das ist mit dieser Reform noch nicht abschließend erfüllt. Da ging es jetzt erstmal darum, zu verhindern, dass das Rentenniveau zu sehr sinkt. Das ist aber auch in Ordnung. Die durchschnittliche Rente ist 1543 Euro und die ist nicht hoch.
Das bestreitet kein Mensch.
Das festzuschreiben, es geht um die Frage, das war in Ordnung.
Es geht um die Frage, ob eine immer kleiner werdende Kohorte, und die sitzt gerade vor mir, in der Lage ist, ich habe vorhin das Wort Boomerhaftigkeit benutzt, Boomerhaftigkeit, die da drin steckt, ja, eine sehr große Kohorte von Menschen, zu denen ich gerade noch so in den Ausläufern gehöre, die gehen jetzt in den nächsten Jahren in Rente.
Ich kann Ihnen erklären, funktioniert. Ich kann Ihnen erklären, wie das funktionieren kann.
Das geht über? Bitte um kurze Antwort.
Okay, ich versuch's. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es kurz zu machen. Also, es ist möglich, dass die gesetzliche Rente funktioniert, dass auch weniger ArbeitnehmerInnen, also 2-3 Rentnerinnen tragen, wenn man ordentliches Wachstum hat. Wenn der Kuchen immer größer wird, dann ist es möglich, aus diesem Einkommen der Zukunft die Rentnerinnen dann zu finanzieren. Okay. Aber es gibt eine wichtige Voraussetzung. Dann muss das Wachstum auch bei den Beschäftigten ankommen. Wir hatten in den letzten 30 Jahren, ist das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik um 40% gewachsen.
Die Löhne sind in dem gleichen Zeitraum nur um 18% gewachsen. Das heißt, ein Großteil dieses Wachstums ist nicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute gekommen, sondern denen, denen die Unternehmen gehören. Und wenn das so weitergeht, also wenn ein Großteil des Wachstums nicht bei denen landet, die beschäftigt sind, sondern bei denen, denen die Unternehmen gehören, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Aber wenn wir dafür sorgen, dass wieder ein gerechter Anteil bei den Beschäftigten landet, das heißt, die Löhne steigen und das Wachstum auch den Beschäftigten zugute kommt, dann kann auch bei einer älter werdenden Bevölkerung die gesetzliche Rente funktionieren. Nur, Franzi und Johannes, vor allen Dingen Franzi, machen ja Politik vor allen Dingen für die, denen die Unternehmen gehören. Deswegen haben sie daran gar kein Interesse. Und deswegen, das ist der Punkt, es geht hier um eine Verteilungsfrage. Es geht hier nicht um Generationen gegeneinander, sondern es geht um Arm gegen Reich und es geht um Beschäftigte gegenüber denjenigen, denen die Unternehmen gehören.
Es geht in einem Umlagesystem immer um alte und junge Generationen. Man muss die nicht gegeneinander ausspielen, will ich auch gar nicht machen, aber es geht denklogisch in einem Umlagesystem immer um Generationen. Das kann man gar nicht anders sehen. Das ist einfach eine Denklogik. Ja. Wenn du sagst, wir brauchen Wachstum, wir haben leider Rezession zum zweiten Mal hintereinander. Insofern, ich würde ja gerne über Wachstum sprechen. Wir haben leider eine Rezession. Wenn du sagst, es kommt nicht genug bei den Beschäftigten an. Also erstmal ist ja die Hälfte offensichtlich angekommen und die andere Hälfte muss einfach investiert werden in die Unternehmen, in die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Also insofern ist das aber auch eine theoretische Debatte, weil wir ja gerade über Rezession, weil wir gerade über eine Rezession sprechen in Deutschland und weil es keine Investitionen in einen Standort gibt, der sich selber dermaßen kaputt gemacht hat.
Ja, warum gibt es keine Investitionen wegen der Schuldenbremse, die ihr nicht abschaffen wollt?
Die Users machen sich hier sehr, sehr einfach. Die sagen, ja, das ist ja nicht Generation gegen Generation und da muss man gucken, dass man das ein bisschen so organisiert, dass alle irgendwie gleich beteiligt werden. Am Ende ist das Rentenpaket 2 aktuell, so wie es aktuell vorliegt, die größte Beitragssteigerung in der Geschichte der Bundesrepublik und die geht allein zulasten der kommenden jungen Generation. Das sagen auch linke Ökonomen in Deutschland, das ist Fakt. So. Und ich finde,
was ich von Fachleuten, von Ökonomen immer höre, ist, die sagen ganz einfach und ein bisschen platt vielleicht zugespitzt, wer über 55 ist, profitiert von dem, was die Ampel davor hat. Wer unter 45 ist, verliert.
Ja. Und, ganz ich glaube, mir geht es nicht um Jung gegen Alt.
Ich verstehe das schon, aber es ist ja im Sinne der sozialen Frage auch nicht in Ordnung, wenn die unter 45 sind, am Ende dann diejenigen sind.
Es geht ja darum, dass wir ein System haben müssen, in dem das System irgendwie auch immer noch funktioniert. Und ja, ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, an dem sehr viele junge Menschen in Deutschland, und das sehen ja auch Ältere, die ja auch ein Interesse daran haben, dass die jungen Menschen auch in Zukunft arbeiten, dass die natürlich auch in dieses System einzahlen, dass sie das weiter stabilisieren. Die sehen ja auch, dass es sich für immer weniger Menschen dann lohnen wird, zu arbeiten. Also es steigen die Rentenversicherungsbeiträge, die Pflegeversicherungsbeiträge, die Krankenkassenbeiträge, alle Beiträge steigen. Das heißt, man kann quasi eigentlich gar nicht so viel arbeiten, wie man Beiträge steigende hat. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ja, gerade für die Rentnerinnen und Rentner, die ja wollen, dass auch in Zukunft es Wachstum gibt in Deutschland, vor allem dadurch, dass sich Leistung lohnt und dass junge Menschen arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch junge Menschen und alte Menschen gemeinsam dafür kämpfen müssten, dass dieses Rentenpaket so nicht kommt und dass es nicht eine einseitige Belastung der jungen Generation gibt, sondern ein Gesamtpaket, das funktioniert. Und das kommt von den Jusos nicht, das kommt von der SPD nicht, gerade von Hubertus Heil nicht, der als Arbeits- und Sozialminister jetzt jahrelang Verantwortung für dieses System hatte. Und jeder Mensch sagt, das fährt mit dem demografischen Wandel auf eine Wand zu. Das ist doch gerade für ältere Menschen keine tolle Situation. Ich rede mit vielen älteren Leuten, die mir sagen, warum steht die junge Generation denn nicht auf und macht Rente for Future? Und ich glaube, das ist ein völlig berechtigter Punkt. Und dass gerade ältere Leute den sogar ansprechen, dass ich in eine rentenpolitische Sendung gehe und dann Zuschriften bekomme von älteren Leuten, die sagen, endlich sagt's mal einer. Moment, und der Juso-Bundesvorsitzende das nicht macht für die junge Generation, finde ich ehrlich gesagt komisch.
Also da möchte ich wissen, welche älteren Menschen das sind, die da sagen, liebe junge Generation, bitte senkt uns doch mal das Rentenniveau und bitte sorgt dafür, dass wir oder
ältere Menschen, die durchaus sich um die Frage, also was bedeutet das für die Generation?
Ja, natürlich gehe ich ganz fest davon aus,
dass die Generation unserer Großeltern nur das Beste für uns will. Aber die Frage ist, weshalb, wenn wir doch sozusagen, also wir haben offensichtlich bei der Rente, jetzt gerade über das Umlagesystem reden wir zwischen alt und jung, wer soll es bezahlen? Aber weshalb sollten wir denn die Frage, wenn wir gleichzeitig ein extremes Auseinanderdriften von Einkommen und Vermögen zwischen arm und reich haben. Weshalb sollten wir das denn bei der Finanzierung der Rentenfrage nicht berücksichtigen? Das ist doch irre. Weshalb sollen sich denn jetzt die Armen um die Krümel prügeln, wenn es einige wenige gibt, die Jahr für Jahr extrem viel reicher werden? Ja, die reichsten Deutschen sind allein in der Corona-Pandemie, haben die ihr Vermögen verdoppelt. Warum sollte man das denn nicht in solche Fragen mit einbeziehen? Und stattdessen reden wir jetzt darüber, soll halt irgendwie die Krankenschwester jetzt ein bisschen höhere Rentenbeiträge bezahlen oder soll der irgendwie auf dem Bau gearbeitet hat, früher in Rente
aber
gehen?
Rettet das das später System? In Rente gehen? Die deutschen Milliardäre retten dann das System? Funktioniert das? Kann das funktionieren?
Sie sagen,
ich will gar nicht, dass es Milliardäre in diesem Land gibt. Das heißt, würden Sie Leute enteignen oder was würden Sie machen?
Nee, ich würde sie ordentlich besteuern. Die Diskussion hatten wir ja schon beim letzten Mal. Also tatsächlich ist es so, natürlich, dass es jetzt 249 Milliardärinnen und Milliardäre, ich glaube, es sind vor allen Dingen Männer in Deutschland, gibt. Das ist natürlich die Kehrseite der Entwicklung, die ich davor beschrieben habe. Nämlich, dass immer mehr Einkommen nicht mehr durch Arbeit verdient wird in diesem Land, sondern einfach indem sich Kapital vermehrt. Mhm. Früher gab es ein Verhältnis 80-20 Erwerbseinkommen zu Kapitaleinkommen. Das ist inzwischen 60-40. Und da ja nur sehr wenige, 249 Stück in Deutschland, so unglaublich viel Geld haben und wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, na, dann geht die Schere immer weiter auseinander. Und natürlich fehlt das Geld, was die bekommen haben, weil es eben nicht in die Löhne geflossen ist, dann irgendwo auch der Rentenkasse. Das heißt, es ist tatsächlich miteinander verbunden. Okay. So, das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich Milliardäre endlich ordentlich besteuern will. Mhm. Vielleicht auch, aber das hat auch noch viel wichtigere Gründe. Aber es ist schon auch Ausdruck dieser Entwicklung.
Okay. Dann beteilige doch die Menschen an den Entwicklungen im Kapitalmarkt, wenn du es so toll findest. Dann beteilige doch auch die Leute.
Ja, aber über eine vernünftige Aktienrente. Ich sage dass ich es nicht toll finde.
Wir sind am Ende der Zeit. Zwei ganz kurze Fragen habe ich noch. Svenja, die eine Frage an Sie. Raus sozusagen bei den Grünen. Genervt. Das Thema müssen wir bei anderer Gelegenheit mal vertiefen. Migrationspolitik, ein viel zu komplexes Thema, um es mal eben so nebenbei abzuhandeln. Werden Sie zur Linkspartei gehen oder eine eigene Partei gründen? Was werden Sie machen?
Wir haben gesagt, dass wir glauben, dass es wieder eine starke linke Partei in Deutschland braucht, die diese ganzen sozialen Nöten, um die sich im Moment niemand kümmert, sei es die Krise in den Kitas, in den Krankenhäusern, sei es die steigenden Lebenshaltungskosten.
Aber machen Sie eine eigene Partei oder gehen Sie zu einer bestehenden Linkspartei?
Wir sagen, es braucht wieder eine starke linke Partei. Es wäre absurd, wenn wir nicht gucken würden, was die linke Partei, die es schon gibt, gerade machen würden. Und die verändert sich ja auch gerade.
Verstanden.
Aber wir wollen jetzt erstmal, wir gucken uns das an, aber wir machen jetzt erstmal das, von dem wir glauben, dass linke Parteien das insgesamt besser machen müssen, nämlich wieder in der Bevölkerung verankern. Einen Unterschied im Leben der Menschen machen. Und deswegen ist das, worüber wir jetzt nachdenken, zum Beispiel eher sowas wie Mieterberatung für andere junge Menschen, die von ihrem Vermieter abgezockt werden. Wieder einen Unterschied machen, wieder da sein. Und zwar nicht nur im Netz, sondern auch ganz konkret vor Ort.
Zweites wichtiges Thema sollten wir ebenfalls bei anderer Gelegenheit vertiefen. Und wie macht das jetzt der neue Sprecher der Grünen Jugend? Wie macht das Jakob Blasen?
Inwiefern? Also
unterstützen Sie Robert Habeck, der eine ominöse Partei der Mitte, sagt Svenja, da mittlerweile anführt? Oder wie werden Sie es machen?
Naja, die große Stärke der Grünen Jugend liegt darin, dass wir auf der einen Seite Leute sind, die Aktivistinnen sind, die Protest auf der Straße miterlebt haben und mitorganisiert haben, die Bündnisse mit Menschen in Städten und Dörfern geschmiedet haben und auf der anderen Seite den direkten Draht in die Politik haben und Einfluss auf die Entwicklung der Grünen haben. Und ich glaube, das ist etwas ganz, eine ganz wichtige Position in unserer Gesellschaft, aber auch eine Machtposition innerhalb der Grünen.
Okay, da war aber nicht meine Frage. Meine Frage war, fremdeln Sie mit diesem neuen Kurs von Robert Habeck oder unterstützen Sie den uneingeschränkt?
Ich glaube, dass die Grünen gerade als gesamte Partei, und da ist auch Robert Habeck Teil von, in einer Neuaufstellung sind. Der Bundesvorstand der Grünen ist aus anderen Gründen zurückgetreten, ist auch zurückgetreten. Und bei dieser inhaltlichen Neuaufstellung werden wir uns dafür einsetzen, dass unsere Positionen zu sozialer Gerechtigkeit, Klimaschutz und Menschenrechten mehr Gehör finden.
Migration, aber Sie antworten weiterhin nicht auf meine Frage.
Als Antwort auf Ihre Frage, so wie es ist, kann es nicht bleiben.
Okay,
dieser Kurs der Partei, wie er aktuell ist, zum Beispiel mit dem Sicherheitspaket.
Also das heißt, Sie steuern gegen das, was Robert Habeck da jetzt vorhat.
Wir kämpfen innerhalb der Grünen als Grüne Jugend für einen Kurs, der unsere Interessen als Grüne Jugend und junge Generation vertritt.
Also gegen Robert Habeck.
Wenn Sie das so zuspitzen wollen, sicherlich.
Also ist mein Job.
Also Robert Habeck hat andere Positionen als wir gerade.
Wollte ich mal für die Zuschauer mal sauber rausarbeiten.
Da werden wir immer wieder in den Konflikt gehen.
Okay, spannend. Danke sehr. Große Freude. Sollten wir bei nächster Gelegenheit wieder machen, ja? Versprochen? Abgemacht?
Na, immer gerne.
Immer doch. Also, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.